Ja, da ist er. Das ist der neue Papst, meine Damen und Herren. Vor wenigen Stunden bestätigt worden in einer Wahl der Kardinäle im Vatikan. Leo der 14. winkt hier den begeisterten Menschen auf den Petersplatz.
Ja, wir sehen ja tausende Menschen, die sich versammelt haben vor dem Petersplatz, um den neuen Papst willkommen zu heißen. Tränen in den Augen haben teilweise. Viele winken ihm zu und sind sehr emotional bei diesen ersten Bildern des neuen und erstmals amerikanischen Papstes.
US-Amerikaner aus Chicago. Er heißt Francis Provost, also ist es ein völliger Unbekannter, also jedenfalls was die Favoritenlage betroffen hat. Wir haben ja stundenlang und tagelang berichtet davor, ein Newcomer. Aber Habemus Papam, seit wenigen Stunden ist es fix, Leo der 14. ist neuer Papst.
Und damit willkommen zu Beide Seiten live. Weißer Rauch steigt da am Nachmittag aus der Sixtinischen Kapelle auf und eben erstmals ein US-amerikanischer Kardinal, der da Papst geworden ist. Und wieder einmal hat sich dieser Spruch bestätigt, den wir ja vorher schon gesagt haben, wer als Papst ins Konklave reingeht,
kommt als Kardinal heraus und es kommt ein ganz anderer Papst heraus. Den berühmtesten Rauchfang der Welt, den haben wir auch schon stundenlang und tagelang beobachtet im Live-Bild und hat uns dann natürlich dieses Spektakel geliefert. Kurz nach 18:16 Uhr war es, weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle. Wir berichten natürlich von der Papstwahl im Vatikan, wo heute eben der Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden ist.
Leo der 14. Robert Francis Prevost, 69, geboren in Chicago, haben wir schon angesprochen. Hier sehen wir auch noch einmal den weißen Rauch, der dann am späten Nachmittag, am frühen Abend hier in der Sixtinischen Kapelle aufgestiegen ist und der dann eben klargemacht hat, jetzt ist es soweit, wir haben einen neuen Papst und tatsächlich ist es recht flott gegangen. Schon am zweiten Tag war klar, es gibt jetzt einen neuen Papst, früher als viele erwartet haben.
Und eben ist die Wahl auf Francis Prevost gefallen, Leo der 14., das ist der Name, den er sich selbst aussucht. Und wir haben natürlich schon ihn gehört. Er hat sich natürlich gewendet an die Öffentlichkeit, an die Millionen, die zugeschaut haben und natürlich an die zig Zehntausenden auf dem Petersplatz. Hören wir kurz rein.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro. E camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari.
Zeigt sich hier also erneut auch sehr diplomatisch. Dafür wurde er ja bereits auch im Vorfeld schon bekannt und dafür wurde er ja auch schon bereits gelobt von ganz vielen Kardinälen. Hat ja auch noch einmal gesagt, naja, es müssen Brücken gebaut werden, er möchte sich für den Frieden einsetzen und er möchte ein Papst für alle sein.
Wir werden dann natürlich genau bewerten, was dieser neue Papst vielleicht vorhat. Vielleicht weiß man das schon aus seiner Geschichte und dazu sind wir jetzt verbunden. Direkt in Rom ist Heiner Boberski, freier Journalist und Kirchenexperte. Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, guten Abend. Ich bin nicht in Rom, aber ich bin im Geist in Rom, sagen wir es.
Verstehe.
Aber Sie kennen sich auf jeden Fall sehr gut aus mit der Kirche und auch mit dem Prozedere im Vatikan, wenn es da eben zu einer Papstwahl kommt. War das auch für Sie eine Überraschung, dass jetzt eben erstmals ein US-Amerikaner gewählt worden ist zum neuen Papst und ja, damit eben erstmals Robert Francis Prevost hier an der Spitze der Kirche steht?
Es waren für mich heute drei Überraschungen. Die erste Überraschung war, dass es so schnell gegangen ist. Ich habe eigentlich erwartet, dass es erst morgen entschieden wird. Die zweite Überraschung war, der Name des neuen Papstes, Robert Francis Prevost, weil ich habe absolut nicht mit einem US-Amerikaner gerechnet. Und das dritte war die Wahl seines Papstnamens Leo. Das war vielleicht noch am ehesten erratbar, weil wenn einer von den letzten Päpsten einen nehmen will, der einigermaßen fortschrittlich war, aber nicht bei den allerletzten war, dann war es Leo der 13., der ja durch seine erste Sozialenzyklika Rerum Novarum die Kirche ins 20. Jahrhundert geführt hat.
Das wollte ich Sie eben auch fragen. Was bedeutet das, dass sich Kardinal Prevost genau diesen Namen gibt, also Leo der 14., bezugnehmend eben auf den 13., so wie es Päpste eben mit ihren Namen halten, dass sie eben Bezug nehmen auf Vorgänger von ihnen?
Ja, ich habe eben sofort an Leo den 13. denken müssen, der am Ende des 19. Jahrhunderts amtiert hat und das längste Pontifikat der Kirchengeschichte absolviert hat. Also nicht das längste, aber eines der längsten. Er ist ja 93 Jahre alt geworden und der für damalige Begriffe wirklich moderner gedacht hat. Ich habe auch an Leo den Großen gedacht. Das war also einer der bedeutendsten Theologen in der Kirchengeschichte, allerdings schon im 5. Jahrhundert. Und ich glaube, er hat sehr bewusst diesen Namen gewählt, auch um zu zeigen, er ist jetzt nicht auf der Linie seiner unmittelbaren Vorgänger, aber er ist auf einer ganz bestimmten fortschrittlichen Linie.
Jetzt ist er ja unter Anführungszeichen noch recht jung mit seinen 69 Jahren, zumindest für einen Papst. Das heißt, es ist jetzt kein Übergangspapst, der da gewählt worden ist, sondern man rechnet mit ihm schon längerfristig. Ist das richtig?
Ja, auch das hat mich etwas überrascht. Ich habe schon gerechnet, dass es eventuell jemand um die 70 werden könnte. Aber da habe ich eben an Kardinal Parolin gedacht oder an Kardinal Tagle. Prevost war natürlich schon im Gespräch, aber ich muss ehrlich sagen, er war also nicht im ersten halben Dutzend meiner Favoriten, sondern erst im zweiten. Was für ihn spricht, ist, dass er sehr viel internationale Erfahrung hat. Er hat einen Orden geleitet, die Augustiner. Und wenn man einen Orden leiten kann, dann kann man natürlich sehr viel. Dann kann man unter Umständen auch die ganze Kirche leiten, auch wenn das natürlich einen Einzelnen immer überfordert. Aber das ist zumindest eine gute Voraussetzung dafür. Er hat bischöfliche Erfahrung in Lateinamerika gemacht, in Peru. Er kann also vermitteln zwischen dem Süden und dem Norden. Und was er wahrscheinlich noch kann, und das ist vielleicht im Moment in der weltpolitischen Lage auch sehr wichtig, er kann auch auf der internationalen politischen Bühne agieren. Er ist ein guter Diplomat. Und dass er Amerikaner ist, das wird vielleicht dazu beitragen, dass in Amerika die Kirche, die ja da doch ziemlich gespalten ist, wieder zusammenfindet. Weil er vielleicht imstande ist, diesen fortschrittlichen Flügel, den andere Kardinäle repräsentieren, oder auch den sehr konservativen, der zum Teil Präsident Trump nahesteht, dass er hier als amerikanischer Papst vielleicht diese beiden Flügel wieder zusammenführen kann.
Darauf wollten wir auch noch Bezug nehmen, ganz kurz, Herr Poperski, weil Robert Prevost auch einen X-Account, also einen Twitter-Account hat und dort gepostet hat, und das ist 3 Monate her, dass er J.D. Vance, den Vizepräsidenten, kritisiert hat und geschrieben hat, J.D. Vance is wrong, also er liegt falsch. Jesus, don't ask us to rank our love for others. Gemeint also, Jesus verlangt von uns nicht, unsere Liebe anderen gegenüber zu stufen oder zu eine Rangliste zu vergeben. Ist damit ein Gegner der Trump-Politik jetzt plötzlich Papst geworden?
Also zumindest jemand, der der Trump-Regierung kritisch gegenübersteht und wahrscheinlich bei Bedarf auch in diese Richtung seine Stimme erhebt, als Papst wahrscheinlich etwas behutsamer als Bischof oder Kardinal. Aber ich glaube, dass da schon eine gewisse Konfrontation, wenn auch auf behutsame Art, bevorstehen könnte.
Dann sagen wir vielen Dank für das Interview und für die Expertise.
Sehr gerne.
Vielen Dank, alles Gute. Bei uns mittlerweile im Studio Doris Hellenberger-Fleckl, Chefredakteurin der Wochenzeitung Furche. Herzlich willkommen, schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Vielen Dank, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben.
Gerne.
Vielen Dank auch von meiner Seite und vielleicht auch an Sie zuerst einmal die Frage, kam es auch für Sie überraschend?
Ja, also so ehrlich muss ich sein. Ich hätte, nachdem es schon im 4. Wahlgang war, sehr auf Parolin auch getippt. Da hätte ich ein bisschen mehr wahrscheinlich noch dazu sagen können, weil den habe ich einmal kennengelernt und auch in all seinen Vor- und Nachteilen. Also ein großer Diplomat, war aber natürlich jetzt vom Charisma her nicht die erste Wahl und wäre sozusagen in seiner doch eher bürokratischen, etwas steiferen Art wahrscheinlich ein größeres Kontrastprogramm zu Franziskus gewesen.
Wurde aber die ganze Zeit als Topfavorit genannt, als Nummer 2 hinter Franziskus, von ihm selbst ja zur Nummer 2
Ja, weil er gewisse Vorzüge mitgebracht hätte. Also gerade diese diplomatische Expertise, dass er den Apparat gut kennt, dass er hier genau diese vielen Prozesse, die Franziskus angestoßen hat, quasi auf sichere Bahnen bringt, das hätte er mitgebracht. Aber um jetzt auf den tatsächlichen neuen Papst Leo den 14. zu sprechen zu kommen, ich glaube schon, dass da hier vieles von dem, was von einem neuen Papst gefordert wird, womöglich gelingen kann. Also er bringt sehr viel mit. Einerseits natürlich in seiner Führungskompetenz, wie schon angesprochen wurde, als Ordensmann. Also das unterscheidet ihn auch von Parolin. Das ist ja wäre kein Ordensmann gewesen sozusagen. Also er hatte hier diese Führungskompetenz. Er ist US-Amerikaner. Das heißt, wie es Heiner Boberski schon gesagt hat, das ist, glaube ich, schon sicher ein Signal. Klar, auch im US-Episkopat, der sehr zerstritten ist, hier eine klare Linie gegen diese neuen starken Linien auch von J.D. Vance, Sie haben es schon angesprochen, abgestufte Liebe, Ordo Amoris. Das heißt, zuerst lieben wir den Nächsten und dann kommt lange nichts und dann kommen sozusagen Migranten. Da hat er sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Und auch der Papstname Leo der 14. ist natürlich klar, er will ein politischer Papst sein. Und das unterscheidet ihn schon ganz wesentlich von Franziskus, also der Arbeiterpapst Leo der 13. mit der sozialen Frage, der den Blick auf die Verhältnisse gelegt hat, auf die Ausgebeuteten sozusagen damals Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist ein deutliches politisches Signal.
Das heißt, kann man auch davon ausgehen, dass er eben Franziskus ähnlich sein wird, indem wir hier eventuell auch dann dieses Kirchenoberhaupt, dieses Amt begleiten wird? Er wurde ja von IMSA 23 eigentlich erst vor kurzem zum Kardinal ernannt.
Ich glaube schon, dass er im Großen diese Linie weiterführen wird. Er hat ja auch die Synodalität auch in seinen ersten Worten auch betont. Er hat auch seine Verbundenheit gegenüber Franziskus betont. Was ganz wesentlich ist, denke ich, dass er gleich als erstes den Frieden ins Zentrum gestellt hat. Das war ja etwas, was bei Franziskus vielfach auch kritisiert worden ist, dass er hier nicht so diplomatisch agiert hat, gerade was den Krieg in der Ukraine betrifft und auch was Nahost betrifft. Da hat er oftmals diplomatisches Geschick vermissen lassen. Da wird sicher sein Nachfolger Leo der 14. wahrscheinlich einiges ausbügeln müssen. Aber hier glaube ich tatsächlich, dass jetzt da in politischer Hinsicht einiges zu erwarten ist.
Die Welt ist natürlich ein Minenfeld in diesen Tagen und Jahren, leider schon. Deswegen auch eine Bewährungsprobe Tag für Tag für den neuen Papst. Die Frage ist auch, was er in der katholischen Kirche fortführen kann, was Franziskus angestoßen hat, nämlich zum Beispiel auch bezüglich auf Rechte von Homosexuellen. Ist es da zu erwarten, dass Leo der 14. vielleicht in diese Richtung zumindest nicht den Kurs verändern wird von Franziskus?
Das wage ich noch nicht zu sagen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass in New York Times auch schon Stimmen laut wurden, die darauf hinweisen, dass er gerade in puncto Homosexualität etc. doch einen eher konservativen Kurs fährt. Es wurden auch schon Stimmen laut, dass man sagt, es hätte Fälle gegeben, wo er Aufklärung von Missbrauch behindert hätte. Aber inwiefern das jetzt zutrifft, kann ich nicht sagen. Hier zitiere ich die New York Times.
Mhm. Aber er ist ja selbst aufgewachsen in einem sehr erzkonservativen katholischen Umfeld, wie er eben auch selbst angegeben hat. Dementsprechend kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass er selbst auch eben erzkatholisch noch eingestellt ist. Was wissen wir denn sonst noch über ihn? Also was gibt's sonst noch über ihn zu berichten?
Also noch das aufgreifend, was Sie gesagt haben. Er ist von 2/3 der Kardinäle gewählt worden. Also man kann davon ausgehen, dass er sicher jetzt nicht ultraprogressiv sein wird. Sonst hätte er diese Mehrheit in so wenigen Wahlgängen nicht gewinnen können. Also er wird wahrscheinlich in gesellschaftspolitischen Fragen, sei das jetzt Umgang mit Homosexualität, wieder verheirateten, geschieden etc., wahrscheinlich vermute ich einen eher konservativen Kurs fahren. Und da war natürlich auch nicht in allem Papst Franziskus so ultraprogressiv, würde ich mal sagen. Als Lateinamerikaner hat er natürlich auch in der Frauenfrage manches bewegt, aber in zentralen Fragen, Weihe etc. nichts oder nicht so viel, wie man erhofft hat. Also insofern ist er sicher ein Kandidat, der Brücken bauen kann, aber das heißt gleichzeitig, dass er nicht jetzt sozusagen auf der ultraprogressiven Linie unterwegs ist.
Wir sehen immer wieder Bilder, meine Damen und Herren, eingeblendet von diesem strahlenden Frühlingstag, den es heute gegeben hat in Rom, ein schöner Frühlingsnachmittag und auch ein strahlender Papst, der dann eben den Massen zugewunken hat und eine Rede über den Brückenbau gehalten hat. Das muss er natürlich auch machen, wenn man daran denkt, dass die katholische Kirche über Jahre hinweg in Schlagzeilen geraten ist wegen zahlreicher oder zahlloser, muss man fast sagen, weltweit Missbrauchsfällen. Was ist denn da vom neuen Papst? Was muss er denn eigentlich machen, um diese Missbrauchsfälle glaubhaft aufzuarbeiten und vor allem auch den Popularitätsverlust der Kirche in der alten Welt hier in Europa vor allem aufzuhalten?
Also wie ich schon gesagt habe, man muss jetzt mal schauen, es wird jetzt natürlich heftig recherchiert über das, ob irgendwelche Leichen im Keller sozusagen sind, ob irgendwelche Vorgeschichten sind. Das kann ich jetzt nicht hier nicht behaupten. Ich kann nur aufgreifen, was hier zitiert wurde, dass es womöglich da auch Verfehlungen gibt. Aber er wird sicher schauen müssen, dass Transparenz in einem Mindestmaß gegeben ist, ob das ausreichend ist für viele, die andere Formen von Transparenz als jene in der katholischen Kirche gewohnt sind, das weiß ich nicht, aber es wird da kein Zurück zum Zudecken geben können. Das wird nicht möglich sein, wenn man nicht vollkommen Glaubwürdigkeit verlieren will.
Also nochmal, um das kurz zu präzisieren, der Verlust der Popularität der Kirche, der katholischen Kirche in Europa, ist ja ein anderer oder ist ein Trend, der eigentlich den Weltgegenden, den sonstigen entgegenspricht, wo die katholische Kirche durchaus sehr großen Zulauf.
Ja klar, es gibt...
Das ist ja eine Missbalance derzeit.
Naja, Missbalance. Es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten. Ne? Das in der südlichen Hemisphäre, da geht es viel um soziale Gerechtigkeit, Ausbeutung, Antikolonialismus sozusagen, Aufarbeitung hier von der Geschichte. Und in der nördlichen Hemisphäre oder im Westen, wie man es früher sagen wollte, geht es auch um ganz klassische auch Fragen von Säkularität, nämlich gibt es überhaupt noch sowas? Also die Glaubensfrage an sich ist das Thema. Also wozu brauche ich die Kirche? Was sagt mir die Kirche? Wozu brauche ich sowas wie Religion? Insofern sind das ganz unterschiedliche Fragestellungen. Und Franziskus hat sicher diese Fragestellungen in der nördlichen Hemisphäre, in Europa, vielleicht zu wenig in den Blick genommen. Also er hatte da eigentlich auch nicht sehr viele Antworten auf die Fragestellungen, die auch viele gerade hier in den industrialisierten Ländern, wo es mit einem Glaubensdiffusion einhergeht, die damit konfrontiert sind. Er war sicher hier ein klassischer Lateinamerikaner und hatte für diese Bedürfnisse sicher wahrscheinlich die tauglicheren Antworten.
Aber ist nicht genau diese Disbalance auch sehr schwierig, dann jetzt für den neuen Papst hier eben das richtige Mittelmaß zu finden?
Auch hier ist ein Pontifex gefragt, also ein Brückenbauer. Und ich glaube, die Tatsache, dass er ein US-Amerikaner ist mit diesem lateinamerikanischen Hintergrund, das heißt mit seiner Tätigkeit in Peru, ist eine Chance, dass er hier beide Welten sozusagen vereinen kann oder verbinden kann.
Schauen wir mal auf die Chancen, die er eben hat und die er dann vielleicht auch ausnützt. Noch zum Abschluss, wir haben es gesehen, heute eben der Papst aufgetreten, klarerweise vor der Menge und vor der Weltöffentlichkeit, in Rot. Das war schon mal, aber das hat Franziskus damals anders gehalten, was eine Überraschung gewesen ist. Ist das jetzt wieder überraschend oder hat das im Grunde überhaupt keine besondere Symbolik oder Bedeutung Ihrer Meinung nach?
Ich würde diese Wahl sozusagen der Kleidung hier jetzt nicht überstrapazieren. Vielleicht ist er jetzt doch noch etwas traditionsverhafteter als der unmittelbare Vorgänger. Ich weiß nicht, welche Schuhe er getragen hat. Das habe ich jetzt sozusagen nicht gesehen. Man wird auch sehen, wo er wohnhaft werden wird. Wird er in Santa Marta bleiben? Wird er in den apostolischen Palast zurückziehen? Das sind kleine Symbole, die darauf schließen lassen, wie es er sozusagen mit dieser Erdverbundenheit von Franziskus weiterhalten wird. Aber ich glaube, wesentlich erscheint mir jetzt einmal das, was er in seiner ersten Botschaft gesagt hat und welchen Namen er gewählt hat.
Ist Ihnen da was abgegangen übrigens in der ersten Botschaft? Haben Sie da irgendwas gehofft, dass vielleicht irgendwas erwähnt wird vom neuen Papst und das hat er dann irgendwie nicht gesagt? Oder ist es ein rundes Ding gewesen, das er in seinen ersten Worten an die Öffentlichkeit gerichtet hat?
Mir scheint nichts Wesentliches abgegangen zu sein. Also es ist diese Referenz an Franziskus gewesen. Es war der Blick auf Synodalität.
Er hat ihn mehrmals erwähnt, mit Jubel dazwischen. Ja. Das haben wir auch dann gehört.
Es war diese Verbundenheit war deutlich artikuliert. Es war die Synodalität artikuliert. Es war der Friede, der, glaube ich, auch ganz, ganz zentral ist. Und die ultimative Botschaft ist der Name.
Ich hätte jetzt auch noch gerne eine Frage an Sie gestellt. Und zwar, wie sehen Sie denn eigentlich die Chancen, dass irgendwann mal eine Päpstin gewählt wird?
Überschaubar.
Also auch nicht mit dem neuen Papst, dass da sich irgendetwas tun könnte, vielleicht in der katholischen Kirche.
Eine Päpstin?
Nein, nicht eine Päpstin, aber prinzipiell wäre es einmal schön, wenn es vielleicht eine Priesterin
also,
geben
würde.
Also
du weißt, ich habe Päpstin gesagt.
Genau. Naja, aber das wäre dann vielleicht einmal das Ziel für in 50 Jahren, oder?
Also ich würde sagen, das wird jetzt sicher nicht auf der Prioritätenliste oben sein, weil dann wäre es einmal fein, wenn man sozusagen das Diakonat sozusagen der Frau ermöglicht und hier bei den Weihen eben da ansetzt. Also ich fürchte, dass auch das unter diesem neuen Papst nicht ganz oben auf der Prioritätenliste sein wird.
Es sind ganz große Aufgaben jedenfalls für den neuen Pontifex, den Brückenbauer. Das hat er öfter angesprochen. Doris Hellenberger-Fleckl war das bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke. Vielen Dank. Ja, und die spannenden Stunden in Rom, die werden wir uns gleich noch etwas intensiver ansehen und besprechen die Papstwahl.
Und zwar mit zwei prominenten Gästen, die sich ein Streitgespräch liefern werden, denn sie sehen den Glaubensfragen meilenweit auseinander. Der Christdemokrat Andreas Kohl und der Religionskritiker oder katholische Kirchenkritiker Nico Alm sind gleich bei uns. Bleiben Sie dran.
Christen auf der ganzen Welt haben gespannt auf genau diesen Moment gewartet. Weißer Rauch, der heute Nachmittag aus der Sixtinischen Kapelle aufsteigt. Wir haben einen neuen Papst.
Ja, damit zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren, und zu unserem Duell des Tages, das wirklich ein Duell sein könnte, denn es sind hier zwei bei uns versammelt, die ideologisch oder was Glaubensfragen betrifft doch sehr weit auseinander liegen. Ich beginne mit Ihnen, Nico Alm, Ex-Neos-Abgeordneter, Vorsitzender der Konfessionsfreien sind Sie, Mitbegründer des Volksbegehrens Initiative gegen Kirchenprivilegien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und auf der anderen Seite Andreas Kohl, Ex-ÖVP-Nationalratspräsident und in Eigendefinition Christdemokrat vom Scheitel bis zur Sohle. Schönen guten Abend.
Grüß Gott.
Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und bevor wir jetzt gleich die Diskussion starten werden, haben wir uns auch bei der österreichischen Bevölkerung umgehört und befragt, braucht man eigentlich überhaupt noch einen Papst? Und das waren die Antworten.
Da es so viele Katholiken gibt, wovon ich keiner einer bin, denke ich, wird es noch einen Papst brauchen. Sonst das schauen Sie sich den Petersplatz an, stehen ja einen Haufen rum. Also,
für mich ist es egal. Mich interessiert das nicht.
Ah, das ist eine gute Frage. Ich denke, für die Kirchen, irgendein Oberhaupt braucht die Kirche, aber ich glaube, das Volk braucht keinen Papst.
Für viele Menschen ja und für einige Menschen vielleicht nicht. Aber es ist kein Fehler, einen Papst zu haben, sage ich mal. Ich bin zwar römisch-katholisch, aber schon lange ausgetreten?
Sicherlich, ja, auf alle Fälle.
Warum?
Weil das ein Oberhaupt der katholischen Kirche bin und ich ein gläubiger Mensch bin und ich mir sehr viel davon erwarte, von einem neuen Papst.
Ich persönlich bin jetzt nicht arg religiös auf irgendeine Art und Weise. Ich finde, es ist aber durchaus, es gibt eine Berechtigung dafür, dass es religiöse Gruppen gibt und dass die dann auch dementsprechend ihrem Glauben folgen wollen und dann halt eben auch in dem Fall jetzt die römisch-katholische Kirche einen Papst wählt.
So, die Stimmen, die wir einfangen konnten auf den Straßen in Wien. Herr Alm, die erste Frage an Sie. Haben Sie denn die heutige Wahl selbst auch mitverfolgt und was bedeutet es Ihnen persönlich, was im Vatikan entschieden worden ist?
Ich habe die Wahl nicht mitverfolgt. Soweit ich informiert bin, gibt es auch keine Möglichkeit, diese Wahl mitzuverfolgen. Es gibt ja einen tollen Film darüber, den ich unlängst gesehen habe. Also ich bin bestens informiert, wie das ablaufen könnte. Aber
auf 24 hätten Sie live alles mitverfolgt.
Live wirklich alles, ja, hätte ich reinschauen
Vielleicht
können.
Vielleicht Ihnen nicht, aber zumindest.
Es bedeutet mir nicht viel. Also das Habemus Papam kann ich nicht teilen. Für mich ist das eher ein Non-Habeo Papam. Es betrifft mich eigentlich nicht. Es ist etwas, das sich die katholische Kirche mit sich selbst ausmacht. Aus einer Außenperspektive kann man vielleicht sagen, es ist nicht schlecht, ein verhandlungsfähiges Gegenüber zu haben. Das ist etwas, das nicht mit allen Religionen geteilt wird.
Herr Kohl, wir sprechen gleich über die Person Leo XIV. Und natürlich auch, wer es geworden ist und wer dahinter steckt. Aber welche Wertigkeit hat denn dieses Ereignis heute, die Papstwahl der katholischen Kirche für die Welt? Nico Alm sagt, keine sehr große.
Na, ich glaube, dass allein die Bedeutung, die die Weltöffentlichkeit überall diesem Ereignis beimisst, zeigt, dass der Papst schon eine wichtige weltpolitische Orientierungsfigur ist. Und ich kann Herrn Alm, wir kennen uns seit vielen Jahren, haben schon viele Sträuße gefochten, aber ich finde, ich teile sein Argument, dass es für eine Religionsgesellschaft wichtig ist, ein Oberhaupt zu haben, so dass man weiß, wer spricht für diese Gemeinschaft und mit wem kann man reden. Und das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal der Kirche. Es haben ja die anderen christlichen Konfessionen haben kein Oberhaupt. Und auch die Moslems haben kein derartiges Oberhaupt. Also keine abrahamitische Religion. Die großen Weltreligionen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und sie können es drehen und wenden, wie sie wollen. Ich als gläubiger Katholik freue mich natürlich. Aber ich bin auch ein Politiker und einer, der Prozesse beurteilt. Und ich muss sagen, die ganze Inszenierung vom Tod des verehrten Papst Franziskus weg bis heute, die Inszenierung, die war perfekt, das muss man sagen, und hat sicherlich der katholischen Kirche weltweit sehr genützt.
Aber wer ist denn jetzt der Neue und was muss der Neue tun für die Gemeinschaft und die Welt? Eine Frage an Sie beide.
Die wer zuerst beantworten soll, bitte, aber anscheinend spreche ich schon. Ja, wer der Neue ist, wissen wir noch nicht. Also wir hatten jetzt kaum eine Stunde Zeit, ein bisschen online zu recherchieren und da bin ich schon auf ein paar unerfreuliche Dinge gekommen. Es ist nicht zu erwarten, dass dieser Papst im Bereich der Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsfälle besonders aktiv sein wird. Er hat da selbst anscheinend eine Historie der Vertuschung. Und das wäre natürlich wünschenswert im Sinne einer Aufklärung, dass die Akten, die in den Vatikan verbracht worden sind, als wir auch hier in Europa, in Österreich mit diesen Skandalen zu kämpfen haben, dass die zurückkommen, damit die Behörden hier auch, die weltlichen Behörden, das aufarbeiten können. Ansonsten habe ich keine großen Hoffnungen in welchen Papst auch immer. Also lassen Sie mich das ein wenig drastischer formulieren. Selbst wenn er kein misogyner Schwulenhasser sein sollte, ist in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch, Verhütung, Sterbehilfe, nicht zu erwarten, dass dieser Papst eine andere Richtung einschlägt als seine Vorgänger. Also da erwarte ich mir nicht viel anderes. Und selbst wenn er ein oft so bezeichneter Liberaler sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann wird er aus der katholischen Kirche höchstens eine evangelischere Kirche machen, die aber in ihren Grundzügen auch strukturell Frauen diskriminiert und viele andere Dinge mit sich bringt, die im 21. Jahrhundert nicht mehr angemessen sind und generell einer aufgeklärten Gesellschaft, einer humanistischen Gesellschaft im Weg stehen.
Cool. Also, wenn ich jetzt den Papst hier anschaue, er ist jung für einen Papst und er ist sympathisch. Ich als Katholik weiß, dass wenn jemand 13 Jahre die Weltgemeinschaft der Augustinerchorherren angeführt hat, dann hat er einen riesigen Überblick über alles, was in der Kirche vorgeht. Und man kennt ihn überall, nicht umsonst, er war auch in Österreich. Das heißt also, als Augustinerchorherr sozusagen, wir haben ja wunderbare Chorherrenstifte in Österreich, Kloster Neuburg, muss man ja sagen, das ist einmal ein großer Vorteil. Er ist als in der Entwicklungshilfe groß geworden und für mich ist natürlich als einer, der die katholische Soziallehre kennt, ist der Name Leo der 14. Das ist ja eine Fahne, die er vor sich hertragt.
Denn Leo der 13.
Der Leo der 13. Nein, das ist ein Programm, bitte. Leo der 13. war der Arbeiterpapst. Leo der 13. hat 87 Enzykliken geschrieben, also päpstliche Rundschreiben. War der Erste, der die Arbeiterfrage aufgegriffen hat.
Im 19. Jahrhundert.
Im 19. Jahrhundert und hat Rerum Novarum von neuen Dingen gesprochen und hat die katholische Soziallehre als ein Gedankengebäude, das hinter der sozialen Marktwirtschaft steht, von der wir alle reden und die wir alle schätzen und die Europa so weit gebracht hat. Das ist alles mit dem Namen Leo, der 13., Leo der 14. verbunden. Ich erwarte mir, dass er viele von den Dingen, die Franziskus angestoßen hat, zu Ende führt. Für mich gibt es unbedingt, gilt es die Frage des Zölibats, von einem Zwangszölibat zu einem freiwilligen Zölibat zu machen, die Ehelosigkeit, das muss gelöst werden. Die Frauenweihe, dass Frauen auch Diakone werden können und Priester, ist also absolut notwendig. Ich hoffe, dass ich es noch erlebe. Und dann glaube ich, dass der Papst hat ja einen Hinweis gegeben, indem er auf den synodalen Weg der Kirche angesprochen hat in seiner Rede. Damit meint er, dass die Kirche Entscheidungen trifft in Absprache mit den Feldbischöfen. Und ich hoffe, dass wir so weit kommen, dass die Bischöfsernennungen, so wie in der Urkirche, unter Mitwirkung des Kirchenvolkes erfolgen und nicht mehr geheim in Rom ausgebackelt werden.
Viel mehr Zuversicht, noch ganz kurz zur Nachfrage, weil Nico Alm das angesprochen hat, die Aufarbeitung von zahlreichen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, Vatikan sei es, es ist ja weltweit, gab es viele Fälle. Was erwarten Sie da vom neuen Papst? Was muss er denn machen und was kann er machen?
Also ich glaube, wir in Österreich können sagen, das, was Kardinal Schönborn mit Waltraud Klasnik und Herwig Hösele in dieser Kommission Missbrauch geleistet haben, das müsste ein Vorbild für alle sein. Eine unabhängige Untersuchung, Entschädigungszahlungen und nicht wegwischen, nicht vertuschen, sondern dazu Stellung nehmen und da vorkehren, dass es nicht weiter so vorkommt. Und wir Österreicher, glaube ich, haben da ein gutes Modell geliefert. Ich bin da also auch für Transparenz. Ich glaube auch, dass andere Fragen, die angeschnitten wurden, der neue Papst wird nicht sehr viel ändern von dem, was der alte Papst jetzt neu gebracht hat.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, ob es überhaupt einen Papst braucht. Zumindest haben wir da schon die Bevölkerung gehört, was sie dazu sagt, die wir befragt haben. Und jetzt haben wir noch eine zweite Frage gestellt heute, unsere Kollegin. Und zwar, welchen Stellenwert hat denn prinzipiell die katholische Kirche in Österreich?
Niedrig bis gleichgültig in dem Sinn.
Ich glaube, wir sollten erwachsen werden und dann entscheiden, ob wir Religion wollen, weil viel von dem, was wir glauben, was wir wollen, ist nichts anderes als ein Programm unserer Kindheit.
Ich glaube an das Gute und ich glaube nicht an Gott, das muss ich auch ehrlich sagen, aber ja, katholisch, evangelisch, wie auch immer. Wenn Menschen glauben und im guten Glauben sind, dann ist das in Ordnung für mich.
Naja, also soll ich sagen, generell ja, ich vertrete die katholische Kirche. Aber ich nehme es jetzt auch nicht sehr ernst.
Stellenwert nicht sehr groß. Warum ist denn das so, Herr Alm? Oder sehen Sie eine Trendwende und treten vielleicht selbst ein in die katholische Kirche?
Das werde ich nicht machen. Ich denke, dass die Menschen tatsächlich nicht gläubig sind. Das belegen ja auch Studien, dass sich fast die Hälfte der Menschen in Österreich als nicht religiös bezeichnen. Die katholische Kirche ist in Österreich bereits eine Minderheit, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist nicht mehr katholisch. Das war vor 25 Jahren noch anders, also in etwa ein Dreiviertel der Bevölkerung noch katholisch waren. Und der Trend geht natürlich weiter in die Richtung, dass die Kirchen Mitglieder verlieren, während andere Gemeinschaften, kann man fast nicht sagen, aber Kategorien in dieser Reihe der Religionen und Weltanschauungen einen großen Zuwachs haben, zum Beispiel die Konfessionsfreien, die mittlerweile schon 3 Millionen Menschen in Österreich sind, ein Drittel der Bevölkerung fast stellen. Und jeder Austritt aus der Kirche ist ja eigentlich ein Eintritt bei den Konfessionsfreien, auch wenn es in dem Sinn keine Gemeinschaft ist, wie das die katholische Kirche eben ist. Und die Menschen verlassen die Religionsgesellschaften, weil sie eben nicht gläubig sind.
Aber das ist ja nicht überall auf der Welt so. Das ist zwar vor allem in Europa so, aber zum Beispiel in Südamerika oder in Afrika schaut es ja ganz anders aus.
Karl Rahner, großer Jesuitentheologe vor 40 Jahren, hat gesagt, Österreich ist ein heidnisches Land mit christlicher Kultur und christlichen Restbeständen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Zu einer Zeit, als der Anteil der katholischen Bevölkerung in Österreich noch bei weit über 3/4 gelegen ist.
Aber da hat schon damals war die Verdünnung, so wie der junge Mann hier gezeigt hat, der ist zwar Katholik, aber viel anfangen kann er damit nicht, das hat es ja schon früher gegeben. Ich möchte das deswegen sagen, weil ich mir keine Illusionen mache. Österreich ist kein katholisches Land in dem Sinne, dass es die Mehrheit katholisch ist oder eine Staatsrede, gar nichts. Wir haben ein Konkordat, das eine Partnerschaft zwischen katholischer Kirche und dem österreichischen Staat im Verfassungsrang etabliert, eine wichtige Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass ich sogar mit dem Herrn Alm einer Meinung sein kann, dass die Sozialwerke, die die Kirche, die katholische Kirche, aber auch andere Kirchen und andere Religionen für die Menschen in diesem Lande leisten, dass also was in den Pfarren, in den kleinen Einheiten der Religionsgesellschaften, die gibt's ja, da heißt es Gemeinschaft, eine Pfarre, was da geleistet wird an Jugendarbeit, an Altenbetreuung, an Armenbetreuung, das ist für unser Land, und das hat der Rana damit gemeint, christliche, das ist eine christliche Kultur, die wir haben und die unser Land prägt. Ohne die Benediktinerklöster, die 800 bis 1000 Benediktinerklöster, die es in Europa gegeben hat, wäre Europa nicht das geworden, was es ist. Die Wissenschaft, ora et labora, die Wirtschaft, das ist allen christlichen Ursprungs.
Kommen wir noch einmal zum Papst direkt zurück. Robert Francis Prevost, Leo XIV., US-Amerikaner. Franziskus, sein Vorgänger, ist Papst geworden, als die Welt natürlich eine ganz andere war als die heutige. Müsste jetzt der neue Papst, Leo XIV., mehr Weltpolitiker sein als Franziskus oder sich im Gegenteil sogar zurückhalten? Er ist ja schon aufgefallen, noch nicht als Papst natürlich, vor 3 Monaten mit einem sehr kritischen Posting gegen Vizepräsident J.D. Vance, wo er gesagt hat, dass Vance falsch liegt, wenn er sagt, die Liebe kann eine Rangliste haben, wer vorne ist und wer hinten ist.
Es ist unzweifelhaft, dass der Papst eine Menge gläubiger Menschen hinter sich versammelt und auch vertritt gewissermaßen und dadurch natürlich auch politisches Gewicht hat, egal ob mir das gefällt oder nicht. Ob er sich äußern müsste oder sollte, ist davon unabhängig. Wenn wir uns jetzt wünschen, dass ein Papst sich gegen Entwicklungen stellt, die von vielen als nicht wünschenswert erachtet werden, dann ist mir das zu berechnend, zu pragmatisch. Also ich kann es nicht verhindern, dass der Papst sich äußert. Ich kann es auch nicht begrüßen. Ich kann nur einmal mehr darauf hinweisen, dass die katholische Kirche systemimmanent Frauen diskriminiert, sexuelle Orientierung diskriminiert, sich gegen Verhütung, gegen Sterbehilfe, gegen wissenschaftliche Grundlagen stellt, dogmatisch ist, nicht evidenzbasiert arbeitet. Also hier gibt's ganz viele Dinge, die aus der Perspektive einer Religionskritik sich nicht ändern werden, ganz egal, wie sich der Papst politisch äußert, die bleiben bestehen und bleiben in der Kritik auch bestehen.
Also von Josef Stalin, dem kommunistischen Diktator, ist überliefert, dass er auf eine Papstkritik in einer Enzyklika geantwortet haben soll, wie viel Divisionen hat der Papst? Und hat damit die Frage gestellt, was kann der Papst machen, um seine Vorstellungen, seine Erkenntnisse durchzusetzen? Und es ist für jemanden nicht gut, dass er Vorschläge macht, die niemand ernst nimmt. Das heißt also, ein Papst muss, wie jeder Mensch, der Führungsfunktionen hat, sich sehr sorgfältig überlegen, ob er genügend Sachkunde hat und auch genügend Erfahrung gesammelt hat, um eine Frage wirklich beurteilen zu können. Also ich hoffe, dass der Papst sich nicht in die Niederungen der Tagespolitik begibt, so wie ich also auch froh bin, dass die Zeiten des politischen Katholizismus vorbei sind und die Zeiten also, wo eine Bischofskonferenz Politikern Weisungen gegeben hat oder selber sogar Prälaten den Bundeskanzler gestellt haben. Die Zeit ist vorbei und ich glaube, der Papst ist klug beraten, wenn er sehr sorgfältig überlegt, wozu er spricht und ob er damit etwas bewirkt.
Aber bleiben wir vielleicht gleich bei der Frage beziehungsweise bei der Diskriminierung von den Homosexuellen, die Sie auch angesprochen haben. Vieles von den Ideen des verstorbenen Papstes Franziskus zu den Rechten von Homosexuellen ist ja noch nicht in der Kirchenpraxis umgesetzt worden. Hat ein Papst jetzt vielleicht weniger Gewicht, als er eben früher noch hatte?
Also die Segnung von Homosexuellen ist Praxis geworden. Und ich kenne keine Fälle der Diskriminierung mehr. Ich glaube auch nicht, dass das das schwierigste Problem ist. Das Problem für mich ist vielmehr die Frage des Zölibats, also der Ehelosigkeit, der Verpflichtung zur Ehelosigkeit, weil jeder kennt Priester, die da nicht ganz...
Die Kinder haben zum Beispiel, meinen Sie jetzt.
Das finde ich gut, wenn sie Kinder haben, ja. Also jeder weiß, dass es da Schwierigkeiten in der Praxis gibt. Und das ist auch biblisch gar nicht verankert. Also die Priester waren verheiratet, selbst Bischöfe waren verheiratet. Also das ist für mich die wichtigste und schwierigste Frage. Und die Frauen. Die Diskriminierung der Frauen von der Weihe her und vom Priesteramt her ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, müsste schnell behoben werden. Und das kann er.
Was könnte er? Würde das etwas ändern? Oder es eine Bewegung setzen, Ihrer Meinung
das
nach?
Das setzt sicher etwas in Bewegung, aber wie gesagt, es ändert wahrscheinlich nichts an sehr vielen prinzipiellen Dingen. Egal, ob man die als besonders wichtig empfindet oder nicht, das macht keinen großen Unterschied, dass es hier trotzdem einen Restbestand geben wird, der mit meiner Weltanschauung oder auch mit der Auffassung, die liberale Demokratie noch politisch vertreten, nicht zusammenpasst. Viel interessanter ist die Frage des Papstes, finde ich, aber die Stellung der katholischen Kirche in der Republik. Die Verfassung legt uns ja eigentlich, wie Sie wissen, ein Neutralitätsgebot auf in weltanschaulichen und auch damit eingeschlossen religiösen Fragen. Und die Republik Österreich hält sich nicht an die eigene Verfassung und privilegiert Kirchen- und Religionsgesellschaften. Und das ist ein Zustand, der störend ist. Das ist völlig unabhängig davon, wer jetzt Papst ist oder nicht. Das angesprochene Konkordat ist auch ein Vertrag, der längst gekündigt gehört. Das stammt aus einer Zeit, also wir wissen, es stammt aus der Zeit des Austrofaschismus und ist auch im Abtausch gegen die Machtergreifung der NSDAP in Deutschland entstanden, das Konkordat mit Deutschland und in weiterer Folge auch das mit Österreich. Also das hat keine schöne Geschichte, wenn man so will, aber unabhängig davon versetzt es natürlich eine spezielle Ideologie in einen privilegierten Status, dem natürlich viele andere Religionen auch gefolgt sind in eigenen Religionsgesetzen. Und das gehört bereinigt.
Also die Stellung der katholischen Kirche ist im Verfassungsrang in der österreichischen Verfassung abgesichert und daher ist ihre Stellung nicht verfassungswidrig. Wenn ein Verfassungsgesetz die katholische Kirche mit ihren Rechten im Konkordat grundlegt, dann ist das Verfassungsstand. Was das zur Folge hat, ist, dass alle anderen gesetzlich anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften ebenso diese privilegierte Rechtsstellung haben. Es sind 14 christliche Kirchen und auch andere, die diese Autonomie, innere Autonomie haben, die unecht Mehrwertsteuer befreit sind, die werden behandelt wie Körperschaften öffentlichen Rechts, aber das sind alle Anerkannten und die Anerkennung als Religionsgesellschaft, Religionsgemeinschaft ist nicht schwierig. Das heißt, das österreichische Staatskirchenrecht diskriminiert nicht, es behandelt alle gleich. Das und entspricht nicht. Daher wahrscheinlich nicht der großen Anzahl von Leuten, die überhaupt keiner Religion
ganz
angehören.
Ein paar Sekunden noch, gerne noch kurz antworten, Herr.
Ja, also dieser Zugang steht nur religiösen Weltanschauungen offen. Wenn die Konfessionsfreien, die auch einen Verein haben, diese Anerkennung anstreben würden, würde die abgelehnt werden, weil es eben keine religiöse Bekenntnisgemeinschaft ist.
Wir sehen, meine Damen und Herren, wir könnten diese Diskussion über den Status der Kirche in Österreich noch lange, lange diskutieren. Heute haben wir zumindest einmal versucht, die Wahl des neuen Papstes zu diskutieren. Leo XIV. Und eine recht lange Aufgabenliste, die er hat, so wie jeder Papst natürlich. Nico Alm, vielen Dank für den Besuch.
Aber die Sozialleistungen der Kirchen anerkennen Sie.
Und Andreas Kohl war bei uns und die Diskussion hört, geht wohl weiter, wie ich gerade höre. Danke vielmals fürs Dabeisein. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank fürs Kommen. Und bei uns geht's jetzt weiter mit Wild umstritten, mit Werner Seeker und es diskutieren dort Karl Schlögl, Johanna Hager und Wolfgang Grubser.
Schönen guten Abend auf Puls 24. Danke fürs Zuschauen.
Wiedersehen.